HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
I won't lie to you.
Die Fake-Medien wollten uns abhalten, ins Weiße Haus zu kommen. Aber ich bin Präsident und sie nicht.
Es wird Zeit, dass jemand vor die Kamera tritt und sagt, hör mal zu, irres 70-jähriges Baby. Hör auf, du bist der Präsident, der Oberbefehlshaber und du benimmst dich wie ein gemeines Mädchen.
And you need to stop acting like a mean girl.
He's just not right. For you.
Vor dem Treffen in Hamburg gelten die USA als Außenseiter. Und Trump könnte alleine und schlecht gelaunt dastehen. So ähnlich wie es beim NATO-Treffen in Brüssel und beim G7-Treffen auf Sizilien der Fall war.
Ich denke, er hat klargemacht, wenn er angegriffen wird, schlägt er zurück. Ich denke, dass die Amerikaner jemanden gewählt haben, der hart ist und clever und ein Kämpfer. Und das ist Donald Trump.
Trump trat sein Amt als Protektionist an. Doch bisher hatte er gebellt als gebissen. Wir wissen aber nicht, was noch kommt. Bundeskanzlerin Merkel will nicht einem G20-Treffen vorstehen, bei dem die Welt in Protektionismus zurückfällt.
Together, zusammen. Ausgerechnet davon ist ja nun bei Donald Trump wenig zu spüren. Was macht der Mann eigentlich den ganzen Tag? Fernsehmoderatorinnen beleidigen, Videos verbreiten, in denen er selbst als Superheld mit seinen Feinden beim Sender CNN aufräumt. Bleibt dann noch Zeit für das präsidiale Kerngeschäft? Immerhin trifft Trump diese Woche beim G20-Gipfel zum ersten Mal mit Putin zusammen. Mit Merkel und den Europäern stehen höchst kontroverse Gespräche an über den Klimaschutz und internationalen Handel. Trump und seinem Umfeld drohen mit Strafzöllen und kündigen an, auch sonst rigoros amerikanische Interessen durchzusetzen. Perspektiven für eine internationale Zusammenarbeit? Keine. Auch außenpolitisch haben die USA wenig mehr anzubieten als verbale Kraftmeierei und vage Ankündigungen. Viele US-Botschaften sind verwaist, weil Trump es nicht hinbekommt, sie neu zu besetzen. Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten ist gerade dabei, die USA in der Welt zu isolieren. HR2, der Tag. Bad, very bad, wie Trump den Ruf der USA verspielt, unser Thema heute Abend. Und beginnen wir mit dem jüngsten Twitter-Wahnsinn aus dem Weißen Haus, der Trumps Fans jubeln lässt.
Fast eine 500.000 Menschen haben den Like-Button unter Donald Trumps Prügelvideo inzwischen geklickt. Ein harmloser Scherz, sagen viele seiner Anhänger. Aber auch in den Reihen der Republikaner rufen viele Trump zur Mäßigung auf. Der Gouverneur von Ohio, John Kasich.
Die Leute bitten den Präsidenten, damit aufzuhören, und er sollte es lassen.
Ihr Argument? Es gibt wichtigere Themen wie Gesundheits- oder Steuerreform, über die der US-Präsident reden sollte. Ob Trump deshalb gleich 3 Tweets am Montagmorgen absetzt, in denen er darauf hinweist, was er so tut? Dass er heute mit Deutschland, Frankreich und Italien sprechen wird und gestern mit dem König von Saudi-Arabien über den Frieden im Mittleren Osten geredet hat. Am Wochenende hat er bei einer Rede noch kräftig auf die Medien eingedroschen und dafür Applaus geerntet.
Die Fake-Medien wollten uns abhalten, ins Weiße Haus zu kommen, aber ich bin Präsident und sie nicht.
Dass Trump in dem Prügelvideo scheinbar auf den Kopf eines Mannes einschlägt, der mit dem CNN-Logo ersetzt wurde, Trumps Berater für Heimatschutz, Thomas Bossert, findet das nicht schlimm, erklärt er bei ABC.
Das wird niemand als Drohung empfinden, ich hoffe es nicht. Aber ich denke, dass Trump im Kabelfernsehen so hart angegangen wird, dass er das Recht hat, auch darauf zu reagieren.
Das Video sei unter der Würde des Amtes, aber leider nicht unter der Würde dieses Präsidenten, kritisiert Bruce Brown, der Vorsitzende der Organisation Reporters Committee for Freedom of the Press. Der CNN-Medienreporter Brian Stelter warnt, dass das Video als Aufruf zur Gewalt verstanden werden könnte.
Es ist beängstigend für CNN-Kollegen. Sie sind schon bedroht worden. Es gibt eine erhöhte Alarmbereitschaft, nicht nur in diesem Team, sondern auch bei anderen. Und es geht hier nicht nur um Journalisten. Wir sehen Gewalt gegen Konservative und Liberale. Wir sehen mehr Gewalt insgesamt. Wir haben das alle bei dem Anschlag auf Republikaner in Virginia erlebt.
Es ist die Sorge, dass sich womöglich Trump-Anhänger ermutigt fühlen, Journalisten anzugreifen. Im Dezember war beispielsweise ein Mann aus North Carolina nach Washington gereist. Er hat in einer Pizzeria um sich geschossen, weil er eine Verschwörungstheorie glaubte, dass sich hier ein Kinderpornoring verstecke. Dass Trump das Prügelvideo kurz vor dem Unabhängigkeitstag am Dienstag getwittert hat, sorgt nicht nur bei Jim Himes, demokratischer Kongressabgeordneter aus Connecticut, für Kopfschütteln.
Bald ist der 4. Juli und da feiern wir die Freiheiten und die Unabhängigkeit, die wir haben. Und fast jeder Präsident vor Trump hat verstanden, dass die Medien zentral sind für unsere Unabhängigkeit.
Carl Bernstein, einer der Washington Post-Reporter, die Watergate-Affäre aufdeckten, bringt seine Kritik auf den Punkt.
Wenn ihm die Berichterstattung gefällt, sind es hervorragende Medien. Wenn sie ihm nicht gefällt, sind es Fake News. Und das Epizentrum von Fake News ist das Weiße Haus.
Am Dienstag ist Donald Trumps erster Unabhängigkeitstag als US-Präsident. Es ist der Tag, an dem in den USA unter anderem Religions-, Meinungs- und Pressefreiheit gefeiert werden.
Martina Butler aus Washington. Nun haben wir da also einen Präsidenten im Weißen Haus, dessen einzig verlässliche Strategie die ist, nicht verlässlich zu sein. Der es allerdings verlässlich schafft, immer noch mal tiefer unter die Gürtellinie zu gehen. Dahin also, wo er ja auch gerne an Pussys grapscht und sich damit dann kumpelmäßig brüstet. Das also ist der 44. Nachfolger des berühmten George Washington, der mit seinen Truppen die Unabhängigkeit von der britischen Krone erkämpfte, was zur Unabhängigkeitserklärung führte, heute vor 241 Jahren unterzeichnet. Und die wird, wie immer am 4. Juli, in den ganzen USA groß gefeiert. Wollte Washington mit seinen Truppen die Krone loswerden, so haben die USA nun aber einen neuen König, scheint es. Donald Trump, dessen Losung offenbar lautet, der Staat bin ich. Für ihn gelten keine oder andere Gesetze des Anstands oder auch der Bündnisverpflichtungen. Es zählt allein der persönliche Vorteil, der Gag, der Deal. Melinda Crane ist US-amerikanische Journalistin, Publizistin und Moderatorin. Sie lebt seit Mitte der 1980er Jahre in Deutschland. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Crane, ist Ihnen Donald Trump manchmal peinlich?
Selbstverständlich. Wie könnte es anders sein? Dieses Niveau haben wir aus dem Weißen Haus noch nie erlebt. Das ist wirklich Neuland, was dieser Präsident betritt. Und für viele Amerikaner und Amerikanerinnen auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und gerade für uns, die wir im Ausland leben und die wir immer wieder Fragen beantworten müssen, ja,
Sie nehmen da ja auch eigentlich die Rolle einer Vermittlerin ein. Sie schreiben für amerikanische Medien, die Trump wahrscheinlich zur Fake News Fraktion zählen würde. Sie erklären die USA aber auch in deutschen Medien wie der Deutschen Welle. Kann man Trump erklären?
Ja, man kann auf jeden Fall das Phänomen erklären, wie es dazu kommen könnte, dass dieser Mann in dieses Amt gewählt wurde. Und zwar, weil viele Amerikaner das Gefühl hatten, dass die Eliten und die etablierten Politiker sie nicht mehr sehen, ihre Sorgen nicht mehr beachten. Das sind Amerikaner, die das Gefühl haben, sie würden immer weiter abrutschen. Sie kommen aus der unteren Mittelschicht, viele der Trump-Anhänger, viele von ihnen sind älter, sind weiß, sind männlich. Und sie haben vielleicht in den letzten 15 Jahren ihren Job in der verarbeitenden Industrie verloren. Vielleicht arbeiten sie heute in irgendeine Dienstleistungstätigkeit, in einem Megastore oder sowas, aber eher gelegentlich, eher ohne soziale Absicherung. Und aus vielen Gründen haben sie das Gefühl, es wird ihren Kindern auch schlechter gehen als ihnen. Und sie suchten jemanden, der das ganze Ding aufmischt, ein Außenseiter, jemand, der ihnen auch versprochen hat in seiner Wahlkampagne, er wird ihnen die guten Jobs zurückgeben. Und sie wollen ihm weiterhin erstmal eine Chance geben, dies zu tun. viele von diesen Menschen sagen, ja, er beweist mit einem solchen Tweet eigentlich nur das, was wir auch wollten, nämlich er kommt von außen, er nimmt sich kein Blatt vor den Mund und er wird die Sache kräftig aufmischen.
Wir haben ja auch gerade im Beitrag gehört, wie oft zum Beispiel dieses Prügelvideo geliked worden ist. Kennen Sie Trump-Anhänger oder sind die Welten da einfach komplett getrennt?
Die Welten sind weitgehend getrennt. Wir haben mit einer wirklich dysfunktionalen Polarisierung in Amerika zu tun. Das heißt, sowohl in der Politik als auch sogar in der Medienlandschaft. Wenn Sie konservativ sind, schauen Sie Fox News. Sie gehen vielleicht zu der Webseite Breitbart. Das ist die Webseite, die auch von Steve Bannon eine Weile lang geführt wurde, also diese sehr hart rechte Berater von Donald Trump. Und wenn Sie eher Mitte bis linksliberal sind, dann lesen Sie die großen überregionalen Zeitungen, die Washington Post, die New York Times. Sie schauen CNN, Sie schauen vielleicht auch MSNBC, das tendiert eher links. Das heißt, Sie haben eine ganz andere Quelle der Information wie die konservativen Amerikaner. Und jede Seite beschuldigt die andere Seite, Lügen zu verbreiten, also die eigene Position nicht zu verstehen. Und das führt dazu, dass wir Amerikaner immer weniger Verständnis für das andere Lager haben. Und es ist ein richtiges Lagerdenken.
Und auch immer weniger Verständnis aus der Welt. Ja. Was macht Trump mit diesem einst so großen und stolzen Land? Die Welt schwankt da ja zwischen Belustigung, Unverständnis, Entsetzen. Das weltweite Ansehen der USA ist stark gesunken. Es gibt dazu eine Studie, von der wir nachher noch hören werden. Macht Ihnen das Angst?
Es macht mir schon Sorgen, denn wir haben mit Donald Trump persönlich ein Grad an Unberechenbarkeit, die wirklich problematisch ist in einer Zeit, wo wir auch große Krisen bewältigen müssen. Jetzt hat Nordkorea gerade eine interkontinentale Rakete losgefeuert. Wie wird die Trump-Regierung damit umgehen? Wir können nicht so sicher sein, dass die kühleren Köpfe mitten in der Nacht dann auch das Sagen haben werden. Und damit meine ich den Verteidigungsminister und den Außenminister. Ich weiß nicht, inwieweit auf Donald Trumps Verlass ist. Und das macht mir schon Sorgen. Auch das Gerede wieder von Protektionismus. Er will unbedingt jetzt mit der Kanzlerin in diese Woche über Zolleinschränkungen in Bezug auf Stahl sprechen. All das finde ich tatsächlich ziemlich problematisch.
Und was macht das mit Ihnen? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, die US-amerikanische Staatsbürgerschaft abzugeben zum Beispiel?
Ich denke schon darüber nach, aber nicht unbedingt in Reaktion auf Donald Trump. Fakt ist, ich möchte gerne in Deutschland wählen können, denn ich lebe schon seit 30 Jahren hier in diesem Land. Es wäre mir sehr wichtig. Und ich möchte meine amerikanische Staatsbürgerschaft auf jeden Fall behalten. Was mir sehr, sehr wichtig ist, als Journalistin in Deutschland lebend, ist den Deutschen immer wieder zu zeigen, dass es auch eine andere amerikanische Perspektive gibt. Wir dürfen nicht in die Versuchung fallen, von den Amerikanern zu sprechen. Es ist mir sehr, sehr wichtig, das immer wieder zu zeigen. Es gibt viele, viele verschiedene Sichtweisen in Amerika. Wir sind ein sehr diverses Land und es gibt durchaus viele Amerikaner, die genauso kritisch und besorgt sind, wenn es um Donald Trump geht.
Melinda Crane, US-amerikanische Journalistin und Publizistin aus Berlin. Vielen Dank. HR2 der Tag, bad, very bad, wie Trump den Ruf der USA verspielt. Unser Thema heute Abend. Und den Ruf verspielt Trump auch, indem er den FBI-Chef, der die Russland-Connection durchleuchten wollte, offenbar durch einen willfährigeren austauscht, indem er sich permanent widerspricht oder das Blaue vom Himmel verspricht, drastische Steuersenkungen zum Beispiel, ohne jemals eine einzige Gegenfinanzierung vorgelegt zu haben. Einen ähnlichen Charakter hat vor 80 Jahren schon mal Sinclair Lewis erfunden, der erste Literatur-Nobelpreisträger der USA mit seinem Roman »Das ist bei uns nicht möglich«. Im Mittelpunkt steht Buzz Winthrop, erst als Senator belächelt, dann aus der Provinz aufgestiegen zum mächtigen Herrscher. Der Journalist Remo sieht diesen Aufstieg und die Folgen im Gespräch voraus.
Sagte Doremus, du hast recht, die Zeit ist ernst. Mit so viel Unzufriedenheit im Land hat Senator Windrip alle Aussicht, im November Präsident zu werden. Und wenn er es erst ist, dann wird uns garantiert die Bande seiner Ohrenbläser bald in einen Krieg verwickeln, nur um ihre ungesunde Eitelkeit zu kitzeln und der Welt zu zeigen, dass wir reif sind, für den Ruhm der Welt ruppigste Nation genannt zu werden. Und dann werden sie mich Liberalen und dich reichen Mann und falschen Tory holen und um 3 Uhr früh erschießen. Ernst genug? Unsinn, sie übertreiben wieder mal, sagte R.C. Crowley. Doremus fuhr fort, wenn Bischof Prang unser Savonarola im Cadillac 16 in seinen Radioansprachen und mit seiner Liga der vergessenen Männer für Buzz Windrip eintritt, dann wird Buzz siegen. Das Volk wird überzeugt sein, in ihm den Garanten wirtschaftlicher Sicherheit zu wählen. Wartet nur den Terror ab. Gott weiß, es gibt genug Anzeichen dafür, dass eine Tyrannei in Amerika möglich ist. Im großen Ganzen, mit skandalösen Ausnahmen natürlich, hat die Demokratie dem normalen Arbeiter mehr Würde geschenkt, als er je besaß. Und wenn sie nun durch Windrip, durch alle Windrips bedroht wird, nun gut, dann werden wir die väterliche Diktatur mit etwas gesundem Vatermord bekämpfen. Maschinengewehre gegen Maschinengewehre. Wartet nur, bis Buzz den Laden übernimmt. Das wird einen feinen Faschismus geben. Unsinn, Unsinn, schnaubte Tasbro. Das ist bei uns nicht möglich, in Amerika. Wir sind doch in einem freien Land.
Ein Auszug aus Sinclair Lewis' weitsichtigem Roman. Trump, der große Fremde. Was genau will der Mann eigentlich mit seiner Außenpolitik und beim G20-Treffen? Wohin steuert er die USA? Früher waren sein Land und Europa natürliche Verbündete. Die USA haben Milliarden ausgegeben, speziell für den deutschen Wiederaufbau nach dem Krieg. Marshallplan, Luftbrücke, hätte es die unter einem Präsidenten Trump auch gegeben? Gut, es gab auch früher schon Zerwürfnisse, zum Beispiel als Gerhard Schröder sich gegen den Irakkrieg stellte von George W. Bush. Das war eine Belastung, ja, aber es war kein Bruch. Heute gibt es unter Trump offenbar nur noch Deals auf Zeit. Und das empfinden viele als transatlantische Tragödie, obwohl es da doch eigentlich enge Verbindungen geben könnte.
Das hier ist Kallstadt, mein Heimatdorf. Kallstadt ist kein Dorf wie jedes andere. Denn aus diesem Haus stammt der Opa von Donald Trump. Genau. Der Donald Trump.
Eigentlich hat Donald Trump sehr enge persönliche Beziehungen nach Europa. Der Vater seines Vaters kam aus Kallstadt in der Pfalz. 1905 wanderte er in die USA aus und baute ein Immobilienimperium auf. In den Adern seiner Großmutter floss schottisches Blut und 2 seiner 3 Frauen sind in Osteuropa geboren. Dennoch ist ihm das Land seiner Vorfahren suspekt. Im Wahlkampf war es der Umgang mit den Flüchtlingen, der Europa angeblich zu einem gefährlichen Ort macht.
Take a look at what's happening in Germany. Take a look at what's happened in France. Take a look at Nice.
Nach der Wahl regt ihn das hohe Handelsdefizit auf und dass auf der Fifth Avenue lauter Mercedes rumfahren, aber auf der Kö keine Chryslers. Europa verkörpert alles, was Trump nicht mag. Gemeinschaft statt Einzelstaaten, offener Handel, offene Grenzen, Umweltschutz, hoher sozialer Standard. Für den bekennenden Fastfood-Fan Trump ist Europa der Vegetarier unter den Verbündeten, der ihm dann auch noch gerne vorhält, dass man auf der richtigen Seite des Lebens steht, so wie Angela Merkels Begrüßung zu seinem Amtsantritt.
Deutschland und Amerika sind durch Werte verbunden. Demokratie, Freiheit, den Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung oder politischer Einstellung. Auf der Basis dieser Werte biete ich dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, eine enge Zusammenarbeit an.
Das mit der engen Zusammenarbeit klappt in manchen Bereichen schon ganz gut, in anderen weniger. Wo es gut läuft, bei den militärischen Beziehungen. Hatte Trump vor seiner Wahl die NATO noch als überflüssig bezeichnet, hat er sich jetzt klar zum Verteidigungsauftrag bekannt und erklärt, die NATO ist nicht mehr überflüssig.
I said it was obsolete. It's no longer obsolete.
Die deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und der amerikanische Verteidigungsminister Mattis stehen in engem Kontakt. Und die NATO-Mitglieder sind inzwischen bereit, mehr für ihre Verteidigung auszugeben. Eine Herzensangelegenheit des ehemaligen Geschäftsmannes. Auch außenpolitisch nähert man sich wieder an. Putin ist nun doch nicht der beste Freund des Präsidenten geworden. Dass Nordkorea und der IS eine Gefahr darstellen, darüber lässt sich leicht Einigkeit erzielen. Außen- und sicherheitspolitisch liegen die USA und Europa also nicht mehr so weit entfernt wie befürchtet. Das mag vor allem an den starken Ministern für Sicherheit und Verteidigung liegen, Mattis und H.R. McMaster. Sie haben den Mann, der die USA vom Rest der Welt isolieren wollte, erstmal aus dem Nationalen Sicherheitsbeirat geworfen. Auch Charles Kupchan, Professor für internationale Beziehungen, sagt beim Thema Protektionismus, Hunde, die bellen, beißen nicht, aber wir wissen noch nicht, was noch kommt.
So far, the bark is worse than the bite, but we don't know what's coming.
At the attacks against Germany.
Sehr viel ernster sind die wirtschaftlichen Verwerfungen zwischen den USA und Europa, in diesem Fall besonders mit Deutschland. Trump wirft den Deutschen unfaire Handelspraktiken vor. Bis auf den schwachen Euro, von dem die deutschen Exporteure tatsächlich profitieren, sind die Vorwürfe haltlos. Doch das ist dem Twitterer vom Dienst egal. Er kann den deutschen Unternehmen ernsthaft schaden. Im Gespräch sind Importzölle auf Stahl oder eine Steuer für alle Importe in die USA. Noch ist nicht klar, für was er sich entscheiden wird. Und Donald Trump hat noch eine andere Waffe entdeckt, mit der er Europa spalten kann, die Energie.
American Energy Dominance. And we're going to be an exporter. Exporter.
Er fördert Öl und Gas auf Teufel komm raus und will diese unglaublich neue Energie auf der ganzen Welt verkaufen. Der Ukraine will er Kohlekraftwerke verkaufen, den Polen Gas. Damit tut sich für Osteuropa eine neue Energiequelle auf, die die Region unabhängig macht von Russland. Das wird dem russischen Präsidenten Putin nicht gefallen und auch Deutschland ist gegen einen neuen Gaslieferanten aus Übersee, ist man doch gerade dabei, mit den Russen eine neue Gaspipeline zu bauen. Trump ist das egal. Er legt sich mit dem ins Bett, von dem er sich den größten Vorteil verspricht. Was er wirklich von den Europäern hält, hat der Premierminister von Montenegro hautnah erfahren. Ihn schubste Trump rüde zur Seite, um beim Gruppenfoto in der ersten Reihe zu stehen. Jedenfalls wird ihm kaum einer abnehmen, was er über den Ort seiner Väter, Karlstadt in Rheinland-Pfalz, sagte.
But you know what? I love Karlstadt also.
Weißt du was? Ich liebe Karlstadt auch.
Sabrina Fritz, es gibt ja etliche Beobachter, die in dieser Situation raten, wenn auf Trump kein Verlass ist, dann haltet euch eben an die sogenannten Erwachsenen in seiner Regierung. Zu denen zählen zum Beispiel der nationale Sicherheitsberater McMaster und der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrates Gary Cohn. Nun haben aber ausgerechnet diese beiden, die vermeintlich Vernünftigen, einen doch irritierenden Meinungsbeitrag im Wall Street Journal veröffentlicht. Und darin stützen sie Trumps Kurs. Diesen Kurs, sich aus der solidarisch verstandenen Weltpolitik weitgehend zurückzuziehen. Stattdessen schreiben sie, die globale Welt ist keine Gemeinschaft, sondern eine Arena, in der konkurrieren Nationen, NGOs und Wirtschaften um ihren Vorteil. Eine Weltsicht, die ja schon fast an Darwin erinnert. Gemeinsame Werte, was kosten die? Professor Stefan Bierling ist Leiter der Professur für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Uni Regensburg. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Pierrot.
Herr Professor Bierling, wenn die USA unter Trump keinen Sinn mehr haben für Deutschland und Europa, was fangen wir jetzt damit an?
Nun, zum einen müssen wir uns auf die eigenen Stärken besinnen und das ist natürlich die Europäische Union zusammenzuhalten, aber gleichzeitig versuchen natürlich die Kontakte nach Amerika nicht abreißen zu lassen. Es gibt hinter Trump ganz ausgewiesene Transatlantiker und auch die Trump-Präsidentschaft wird maximal noch 7 Jahre dauern, aber wahrscheinlich nur noch 3,5.
Sollten Deutschland und Europa versuchen, den Dialog, wie Sie sagen, trotzdem aufrechtzuerhalten, dann müssten Berlin und Brüssel sich allerdings auch Beschimpfungen gefallen lassen und Strafzölle zum Beispiel für Stahl. Egal, Augen zu und durch oder sollten jetzt einfach selber ihr Ding machen?
Ob das dann wirklich alles so kommt, wie es Trump ankündigt, ist erstmal dahingestellt. Bisher hat er sich ja eher als politisches Großmaul entpuppt. Wie im Wahlkampf so als Präsident hat er viele Dinge per Twitter oder in Interviews angekündigt, die dann entweder von Gerichten ausgesetzt wurden, vom Kongress nicht genehmigt wurden oder die dann ganz schnell wieder in der Versenkung verschwunden sind. Das heißt, bei Trump müssen wir uns immer aufs Überraschende vorbereiten, aber wir wissen nicht wirklich, wofür er im Letzten im Einzelnen steht.
Sie haben ja eben von einer transatlantischen Riege gesprochen. Würden Sie denn sagen, das ist jetzt gerade der Tiefpunkt der transatlantischen Beziehungen?
Und das wissen wir natürlich nicht, wo es noch hingehen kann. Aber zumindest seit 1947 haben wir schwierigere Tage im transatlantisch, vor allem im deutsch-amerikanischen Verhältnis, nicht erlebt. Es gab immer wieder ein paar Ausreißer, das gab es schon über den Vietnamkrieg und andere Geschichten in den 80er Jahren, über den Irakkrieg. Aber sehr schnell hat man sich dann wieder zusammengerauft, weil man wusste, man braucht einander. Man hat doch recht ähnliche Weltordnungsvorstellungen. Bei Trump ist es zum ersten Mal in Frage gestellt. Aber es ist nicht nur Trump, an dem wir zu knappern haben. Auch unter Obama ist recht deutlich geworden, dass die Europäer sehr viel stärker in die Verantwortung genommen werden, etwa bei den NATO-Beiträgen. Dort führt im Grunde Trump mit ganz anderer Rhetorik und brachialerer Sprache etwas fort, was seit 10 Jahren durchaus in der Debatte ist im transatlantischen Verhältnis.
Das Selbstverständnis der USA war aber trotzdem viele Jahrzehnte lang einen Ordnungsrahmen vorzugeben, ein Wertegerüst. Wenn jetzt die Trump-Administration diese Aufgabe nicht mehr übernehmen will, könnten da einzelne Einrichtungen nachhelfen, um das transatlantische Verhältnis zu retten oder zu bewahren? Es gibt ja einige davon, die American Academy zum Beispiel oder das Aspen-Institut?
Natürlich können wir versuchen, auf dieser Ebene dieser Nichtregierungsorganisationen die Beziehung am Leben zu halten. Und das passiert aus. Der transatlantische Austausch auf Studentenebene, auf Wissenschaftlerebene, auf Wirtschaftsebene ist stark und wird auch Trump überleben. Wo es allerdings Probleme gibt, ist die Weltsicht. Dort driften die Europäer und die Amerikaner nicht erst seit Trump, sondern schon seit geraumer Zeit auseinander. Die Europäer haben dann doch sich mehr um die eigene Peripherie im Grunde zu kümmern. Nordafrika, Flüchtlingsbewegung, Nahe Osten, das liegt alles direkt vor unserer Haustür oder die russische Aggression in der Krim. Da können sich die Amerikaner eher heute einen schlanken Fuß machen, richten sich eher auch auf China aus, auf Nordkorea und lassen die Europäer sozusagen in ihrer Nachbarschaft mehr Verantwortung übernehmen. Das haben wir auch in der Libyen-Intervention gesehen. Das wird so bleiben und darauf müssen sich die Europäer vorbereiten. Und da hilft im Grunde auch dieser gesellschaftliche Austausch nicht drüber hinweg.
Ein Problem der Bundesregierung ist ja auch, sie bekommt Trump und seine Administration nicht wirklich zu fassen. Beispiel G20-Gipfel, solche Treffen, die sind ja in der Vergangenheit immer akribisch vorbereitet worden, in enger Abstimmung. Dafür sollte jetzt Handelsminister Ross zu Wirtschaftsministerin Tsipras kommen, aber das Treffen, das wurde dann wenige Stunden vorher einfach abgesagt, was ja zeigt, welchen Wert die Trump-Administration dieser Zusammenarbeit beimisst, nämlich keinen Wert. Wie konkret könnten da also andere Einrichtungen unterhalb der Regierungsebene das ausbügeln?
Also das Erste, was man, glaube ich, sagen muss, ist, die Trump-Administration ist erstaunlich inkompetent, obwohl sie doch relativ viele Bürokraten reingeholt hat mit transatlantischer Erfahrung, hängt doch im Letzten alles am Präsidenten und den kriegen ja seine eigenen Leute nicht mal zu fassen. Sein Beraterstab verzweifelt, weil er seine Meinung so oft ändert, sehr verzweifelt, weil er jeden Tag sich mit Tweets in neue Kalamitäten hinein twittert. Das ist also ein hohes Problem, nicht nur für uns Europäer, sondern für seine eigene Administration, seine Sprunghaftigkeit. Wir können nur versuchen, und Merkel hat das ja auch getan, irgendwie Gesprächskanäle zu öffnen, vielleicht Leute zu stärken und Beziehungen zu Leuten kriegen, von denen wir wissen, dass sie Trump ernst nimmt. Zu seiner Tochter hat ja Angela Merkel einen sehr engen Draht aufgebaut. Aber im Letzten hängt natürlich alles an der Führungsqualität des Präsidenten und die ist in diesem Fall wirklich katastrophal.
Stefan Bierling, er lehrt als Professor für internationale Politik an der Universität Regensburg. Vielen Dank. Wir haben vorhin gehört von Buzz Windrip, der später die Presse gängelt, den Kongress entmachtet und die Geheimpolizei auf seine Kritiker hetzt. Das alles geschieht im Namen einer Botschaft, die uns doch ziemlich bekannt vorkommen dürfte. Sie lautet: Ich mache Amerika wieder zu einem stolzen, reichen Land. Und mit dieser Botschaft beginnt sein Aufstieg bei einer großen Gruppe von Wählern.
All die verschuldeten Farmer, all die Stehkragenproleten, stellungslos seit 3, 4 und 5 Jahren, all die Wohlstandsempfänger, die mehr empfangen wollten, all die Vorstädter, die das Geld für die elektrische Waschmaschine nicht aufbrachten, so viele Mitglieder der amerikanischen Legion, die überzeugt waren, dass nur Windrip ihnen ihren Bonus auszahlen, ja, erhöhen werde. Die Überbleibsel vom Ku Klux Klan und alle Gewerkschaftssekretäre, die sich von den Parteipolitikern zu wenig hofiert fühlten, und alle nicht organisierten, ungelernten Arbeiter, die den gleichen Vorwurf gegen die Gewerkschaftssekretäre erhoben. Winkeladvokaten, die in Hinterhäusern und Garagen saßen, hungrig nach der Staatskrippe. Das verlorene Fähnlein der Anti-Alkohol-Liga, da Senator Windrip zwar ganz kräftig trank, doch ebenso kräftig für Temperenzlertum eintrat, während sein Gegner, Walt Trowbridge, so gut wie nichts trank, aber gar nichts zugunsten der Prohibitionserlöser äußerte. Diese hatten den Beruf des Moralisten nicht mehr einträglich genug gefunden, seit kein Rockefeller und kein Warenhaus-Wannamaker mehr mit ihnen betete und für sie zahlte. Neben diesen dürftigen Bittstellern ein stattlicher Haufen von Bürgern, die zwar Millionäre waren, aber jammerten, sie seien durch die schurkischen Kreditbeschränkungen der Banken ruiniert. Das waren die Anhänger Berzelius Windrips, die von ihm erwarteten, dass er, dem Raben des Propheten gleich, sie hübsch speisen werde, wenn sie ihn nur wählten. Aus ihren Reihen rekrutierten sich im Wahlkampf des September und Oktober seine feurigsten Apostel.
Sinclair Lewis über Buzz Windrip, der sich selbst als Patriot und Mann des Volkes zeichnet. Es gibt da aktuelle Parallelen. Donald Trump hat den Amerikanern neue Grüße versprochen. Make America Great Again, immer wieder gerne wiederholt. Aber stimmt das? Verdonnert er sein großes Land, Great America, nicht gerade dazu zu schrumpfen? Als Innovationsmotor, als Forschungsstandort, als geschätzter internationaler Partner? Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel findet, der Westen ist kleiner geworden seit Trump. Angela Merkel zieht daraus die Lehre, ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen zu wollen. Wir erinnern uns an ihre Bierzeltrede bei der CSU. Wie ist das nun also mit dem Ansehen der USA in der Welt unter einem Präsidenten, der alles andere als verlässlich ist? Rainer Dachselt.
In 37 Ländern weltweit hat das Pew-Institut gefragt, wie man zu Amerika und seinem Präsidenten steht. Der Komiker Stephen Colbert fasst das Ergebnis so zusammen:
Trump is unpopular in 6 continents. Yes, the only place they like him is Antarctica.
Trump ist unbeliebt auf 6 Kontinenten. Nur in der Antarktis mögen sie ihn.
I'll tell you what though. Do not tell those penguins about pulling out of the Paris Accords.
Aber verraten Sie bloß den Pinguinen nicht, dass er aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten ist. Trumps Anhänger würden nun allerdings antworten, dass diese Pinguine die ganze Zeit unfair auf Kosten der USA gelebt hätten und Trump auch hier nur das tut, was er in seiner Antrittsrede fordert.
That America must put its own citizens first.
Amerika soll seine eigenen Bürger an erste Stelle stellen. Die Deutschen sind Handelsbetrüger, die Chinesen Währungsschwindler und die Araber Terrorpaten, aber Trump wird es ihnen schon zeigen. Tatsächlich ist die amerikanische Außenpolitik allerdings oft weniger aggressiv als chaotisch. Anfang Juni isoliert die Arabische Liga Katar und beschuldigt es, den IS-Terror zu unterstützen. Trumps Außenminister Tillerson setzt auf Deeskalation.
Wir ermutigen die Konfliktparteien, sich zusammenzusetzen, um die Differenzen zu besprechen.
Der Präsident selber hatte die Beziehungen zu Katar 2 Wochen vorher noch gelobt und lots of military equipment, einen Haufen militärischer Ausrüstung versprochen. Jetzt twittert er:
Es ist so gut zu sehen, dass sich der Besuch in Saudi-Arabien mit dem König und 50 Ländern schon bezahlt macht. Sie hatten eine härtere Linie gegen die Finanzierung von Extremismus versprochen und alle Hinweise deuteten auf Katar. Vielleicht wird dies der Anfang vom Ende des Terrorschreckens.
Danach hat ihm offenbar jemand erklärt, dass das als einseitige Parteinahme gegen Katar rüberkommt. Und ein paar Tage später bietet sich Trump schon wieder als Vermittler zwischen Saudi-Arabien und Katar an. Noch rätselhafter agiert der Präsident gegenüber China. Während Außenminister Tillerson versucht, China zu einem härteren Auftreten gegenüber Nordkorea zu bewegen, twittert Trump: Ich erkenne die Bemühungen von Präsident Xi an, im Fall Nordkorea zu helfen. Es hat nicht funktioniert, aber ich weiß jetzt zumindest, dass China es versucht hat. Und niemand weiß, was das sein soll. Eine Drohung, sich jetzt selber zu helfen oder gar eine Aufmunterung für Peking? Außerhalb Amerikas bleibt jedenfalls der Eindruck, auf den Mann kann man sich nicht verlassen. Seine Fans im Land sehen das auch so, finden es aber gut. Nikki Haley, Trumps Botschafterin bei den Vereinten Nationen, sagt:
Ich habe mit 192 Staaten zu tun und das überwältigende Gefühl ist, wir sind unberechenbar. Ich fand, es hat meine Verhandlungen erleichtert, weil man uns nicht mehr für vorhersehbar hält. Sie betrachten uns nicht mehr als jemand, den man wegschubsen kann.
Zur Unberechenbarkeit kommt in anderen Fällen die Wurstigkeit. Ende Juni waren 73 amerikanische Botschafterposten rund um die Welt nicht besetzt. Vor allem in Europa hat Trump die alten Botschafter abberufen, ohne neue zu bestellen. Beleidigen, irritieren oder ignorieren, das ist offenbar, um Trump noch einmal zu zitieren, das moderne Auftreten eines Präsidenten.
Rainer Dachselt, das moderne Auftreten eines Präsidenten, dazu zählt für Trump offenbar auch, bewusst für Irritationen zu sorgen, meist über Twitter und dadurch den anderen immer einen Schritt voraus zu sein. Alan Posener ist Journalist und Kennedy-Biograf. Ich habe ihn gefragt, was hätte Kennedy zu diesem Amtsverständnis gesagt?
Kennedy war ein geistreicher Mensch und hatte immer einen Spruch zur Hand. Es ist schwer, angesichts der Geistlosigkeit geistreich zu sein. Ich glaube, ihm selbst hätten die Worte gefehlt. Kennedy war ja ein Produkt eben jener Elite, die Trump hasst, obwohl er selber dazugehört.
Natürlich ist es jetzt einfach, wenn wir im allgemeinen gedanklichen Mainstream auf Trump eindreschen, aber wenn wir das mal durchspielen, ist da nicht doch was dran an den Argumenten seiner Befürworter, wenn Trump es mal anders macht und die Verhältnisse zum Tanzen bringt, wenn er einen ganz anderen Weg wählt?
Es kommt immer noch darauf an, ob was für ein Tanz das ist. Natürlich gehört es zu jeder guten Verhandlung, den Gegner im gewissen Sinne im Ungewissen zu lassen darüber, was man selber will. Aber nicht völlig im Unklaren. Und das Problem ist ja nicht, dass, sagen wir, Nordkorea oder Herr Assad in Syrien nicht wissen, was Trump will oder nicht will. Das Problem ist, dass wir hier in Deutschland das nicht wissen. Dass Herr Trump sich in Saudi-Arabien mit dem Vertreter von Katar traf und sehr freundlich tat. Und dann aber, als Saudi-Arabien und Katar sich zerstritten haben, Trump sich auf die Seite Saudi-Arabien schlug und so weiter und so fort. Das heißt, niemand, die Verbündeten nicht, genauso wenig wie die Feinde, wissen, was er will. Und der Grund ist, dass Trump wirklich nicht weiß, was er will, außer Präsident sein.
Früher waren die USA ja mal eine Ordnungsmacht, auch für den Preis der Militarisierung der Außenpolitik. Es wurden Kriege geführt, abseits des Völkerrechts auf eigene Faust. Aber die USA waren da für Europa und speziell für Deutschland waren sie auch eine Schutzmacht. Jetzt gibt's America First. Sollen die anderen doch selber schauen, wie sie klarkommen? Die haben ja sowieso immer nur den US-amerikanischen Steuerzahler ausgepresst. Was folgt aus dieser Logik von Trump? Bedeutet das den Niedergang der USA als Gestaltungsmacht?
Ja, das muss man, glaube ich, unzweideutig sagen, aber es ist nicht Trump, der das einleitet, sondern das ist eine Sache, die schon George W. Bush Jr. angekündigt hat. Das vergisst man, dass Bush bei seinem ersten Amtsantritt eine demütigere Außenpolitik angekündigt hat. Dann kam 9/11, dann wurde Amerika wieder hereingezogen in die Weltpolitik durch die Ereignisse, durch den Terrorismus und so weiter. Und aber schon Obama hat im Grunde genommen gesagt, dass Amerika sich heraushalten wird und hat ja auch versucht. Und man sieht ja die Folgen in Syrien, was passiert, wenn Amerika sich raushält. Man sieht die Folgen mit dem Aufstieg des Iran. Man sieht die Folgen mit der Nuklearbewaffnung Nordkoreas. Das ist länger im Gange. Trump sagt nur, wie alles, was er sagt, ist es gröber und heftiger und beleidigender. Aber er sagt nur, was wir spätestens seit Obama beobachten.
Er gibt ja auch gar nichts auf internationale Einbindungen, auf eine globale Führungsrolle seines Landes. Der Klimawandel eine Erfindung, das Abkommen von Paris gekündigt, diese NATO-Beistandsverpflichtung ein einziges Hin und Her. Ist das nur ein historischer Ausrutscher oder ist das womöglich eine Zeitenwende?
Na, wie gesagt, es ist länger im Gange. Es ist nun einmal so, dass in einer doch entstandenen multipolaren Welt, und das ist im Wesentlichen Amerika, China, Russland, wobei Russland mit einigem Abstand, weil die wirtschaftlich sehr schwach sind, in einer solchen multipolaren Welt braucht Amerika die Verbündeten, die müssen mehr tun. Wir in der Bundesrepublik Deutschland, das reichste Land der Welt, wir schaffen es nicht, die Verpflichtung, die wir eingegangen sind, 2% des Bruttoinlandproduktes für Verteidigung auszugeben, das auch wirklich zu tun. Wir sagen, Amerika soll gefälligst die Staaten im Baltikum schützen, aber sind wir auch bereit, wenn Amerika nicht bereit wäre, die Leute, die wir als Freunde bezeichnen, als Mitglieder der EU, Mitglieder der NATO, mit zu verteidigen? Wir müssen uns schon auch an die eigene Nase fassen und das werden wir auch, wenn Trump weg ist, in 4 Jahren, in 8 Jahren oder vielleicht auch in 2 Jahren.
Es war ja oft zu hören, die US-Amerikaner sind kriegsmüde. Ein anderer Kommentator schrieb, sie sind weltmüde. Wird dieser Kurs von Trump, also den Führungsanspruch in der Außenpolitik zurückzufahren, weiter zurückzufahren, von vielen Landsleuten entsprechend getragen?
Ja, ich glaube schon. Eine imperiale Macht zu sein, verträgt sich schlecht mit der Demokratie. Das ist eine historische Erfahrung. Das britische Weltreich hat im Grunde genommen die Demokratisierung Großbritanniens nicht sehr lange überlebt. Die Amerikaner sind im Irak reingegangen. Das war getragen von einer großen Begeisterungswelle in Amerika, patriotisch und so weiter nach 9/11. Aber schon nach ein paar Jahren und Verlusten von 5.000 Mann und Frauen, das ist natürlich nicht schön, aber im Zweiten Weltkrieg haben sie so viele Leute jeden Tag verloren und haben dennoch die Zähne zusammengebissen und es weitergemacht. Das heißt, wir postheroischen Gesellschaften, wir nehmen unsere internationalen Verpflichtungen nur sehr ungern wahr. Man sieht es auch an den Europäern. Wir jammern über jede neue Belastung, aber die kommen auf uns zu, weil die Frage ist, wenn wir nicht in Syrien intervenieren, man sieht, wer dann dort ist. Wenn wir uns aus Afghanistan zurückziehen, dann wissen wir, wer nach uns kommt und so weiter. Das kann man durchdeklinieren. Wenn wir nicht bereit sind, am Ende unser Kontinent zu verteidigen, am Baltikum und in Polen gegen Russland, dann wird Russland zur Stelle sein. Wir haben die Wahl. Das ist keine schöne Wahl.
Kommen wir zum Schluss nochmal zurück auf die Kennedys. Die galten vielen in der Welt ja als Vorbild, als geradezu mythisch aufgeladene Präsidentschaft. Der Präsident ein Sunny Boy, seine Frau eine Stilikone. Heute sind viele in der Welt ja von den USA eher befremdet. Ist diese Kluft zu kitten?
Die Kluft ist zu kitten, weil sie gekittet werden muss. Zu Lebzeiten war Kennedy in Europa bei den herrschenden Kreisen in Deutschland, etwa in Frankreich, denken Sie an de Gaulle, denken Sie an Adenauer, verhasst. Als Kennedy nichts tat, um den Bau der Mauer zu verhindern, hat Adenauer öffentlich darüber nachgedacht, gut, dann bleibt uns nur noch das Bündnis mit Frankreich. Aber wir brauchen uns, Europa und Amerika, genauso heute wie damals. Und die Trumps kommen und gehen, aber das transatlantische Bündnis, das muss bleiben.
Also eine Kluft im Verhältnis gab es auch schon zu anderer Zeit. Alan Posener, Journalist und Kennedy-Biograf. Inzwischen sind wir in Sinclair Lewis' Roman beim Amtseid angekommen. Buzz Windrip hat überwältigend gewonnen. Er ist zwar unerfahren, aber ein Charismatiker. Und viele setzen nun in ihn nach der Wirtschaftskrise des Landes riesige Hoffnungen. Auch wenn das bedeutet, bürgerliche Freiheiten dafür aufgeben zu müssen.
Feierlich, etwas verschüchtert wie ein Kleinstadtjunge auf dem Broadway, schwor Windrip den Amtseid in die Hand des obersten Richters, der ihn hasste wie die Pest, und quakte dann, noch näher an das Mikrofon sich drängend: Liebe Mitbürger, als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika möchte ich euch sagen, dass der wirkliche New Deal genau in dieser Minute begonnen hat und dass wir ausgiebigst von all den Rechten Gebrauch machen wollen, zu dem unsere Geschichte uns ermächtigt. Dazu wünsche ich uns einen großen Haufen Glück. Ich danke euch. Das war sein erster Regierungsakt als Präsident. Der zweite war, dass er seinen Wohnsitz in das Weiße Haus verlegte, wo er sich im Ostzimmer die Stiefel auszog. Dabei rief er Lee Saracen zu: So, das will ich nun 6 Jahre lang tun. Ich wette, Lincoln machte es genauso. Und nun können sie kommen und mich ermorden. Sodann bestimmte er in seiner Eigenschaft als Oberstkommandierender des Heeres, dass die Minutenmänner als unbezahlte, aber offizielle Hilfstruppe der regulären Kräfte anzusehen seien, ausschließlich den Befehlen ihrer eigenen Offiziere verantwortlich und diese wiederum nur Bass und Großmarschall Saracen. Gewehre, Bajonette, automatische Pistolen und Maschinengewehre seien der neuen Hilfspolizei aus den staatlichen Arsenalen sofort auszugeben. Diese Verordnung kam 4 Uhr nachmittags heraus. Seit 3 Uhr verschlangen überall im Land die Rotten der Minutenmänner Revolver und Gewehre mit den Augen, gejuckt von dem Verlangen, sie zu packen. Der 4. Schlag folgte am nächsten Morgen. In einer Sonderbotschaft forderte der Präsident den Kongress, der seit dem 4. Januar tagte, der 3. war ein Sonntag, auf, er möge in sofortiger Abstimmung dem Punkt 15 seiner Wahlplattform Gesetzeskraft verleihen. Legislative und Exekutive werden in der Hand des Präsidenten vereint. Der oberste Gerichtshof darf nichts als verfassungswidrig erklären, was dem Präsidenten zu tun beliebt. In vereinigter Abstimmung nach einer Debatte, die nicht einmal eine halbe Stunde dauerte, verwarfen beide Häuser des Kongresses diese Forderung am 21. Januar noch vor 3 Uhr nachmittags. Vor 6 Uhr hatte der Präsident für die Dauer der gegenwärtigen Krise den Kriegszustand erklärt und über 100 Kongressmitglieder durch Minutenmänner verhaften lassen.
Ein Auszug aus Sinclair Lewis' Prophezeiungen, das ist bei uns nicht möglich. Diese neue Welt ist speziell für Angela Merkel einfach nicht mehr die alte. Gab es früher von Obama Küsschen rechts und links und die Medal of Freedom, so hat Merkel bei Trump wenig Andockmöglichkeiten. Neustart bei Null. Die USA unter Trump stehen nicht mehr für Beistand, Rosinenbomber, Care-Pakete, das Geschenk der Wiedervereinigung oder westliche Werte und die NATO. Die USA machen, was sie wollen. Und so ist der G20-Gipfel in Hamburg vielleicht schon ein ein Erfolg für Merkel, wenn man überhaupt noch miteinander redet. Ein Glaubensbekenntnis wird sie Trump wahrscheinlich nicht abbringen können zum Klimaschutz oder freien Handel. Und auch die USA versprechen sich von Hamburg nicht allzu viel.
Die Erwartungen der Trump-Regierung an das G20-Treffen in Hamburg sind nicht sehr groß. Im Gegenteil, man hofft, dass keine weitreichenden Beschlüsse gefasst und kontroverse Themen wie der Klimaschutz in der Abschlusserklärung ausgeklammert werden. Für Charles Kupchan, Professor für internationale Beziehungen an der Georgetown University, steht fest, so isoliert wie in Hamburg war die Supermacht USA im Kreis der führenden Wirtschaftsnationen der Welt noch nie.
Vor dem Treffen in Hamburg gelten die USA als Außenseiter. Und Trump könnte alleine und schlecht gelaunt dastehen. So ähnlich wie es beim NATO-Treffen in Brüssel und beim G7-Treffen auf Sizilien der Fall war.
Charles Kupchan weiß, wovon er spricht. Er hat vor einem Jahr den letzten G20-Gipfel in China vorbereitet, als außenpolitischer Sonderberater des damaligen Präsidenten Barack Obama. Im Weißen Haus konnte er damals aus nächster Nähe verfolgen, dass es insbesondere zwischen der Obama-Regierung und der Bundesregierung eine enge Abstimmung gab.
Ich kann gar nicht genug betonen, wie eng die Zusammenarbeit zwischen Weißem Haus und Kanzleramt sowie State Department und Auswärtigem Amt war. Ich persönlich oder einer meiner Mitarbeiter waren fast täglich mit ihnen telefonisch, per E-Mail oder Videokonferenz in Kontakt.
Die Abstimmungen vor dem G20-Gipfel in Hamburg waren deutlich komplizierter. Bei Schwerpunktthemen wie Klimaschutz, Einwanderung und freiem Handel vertritt die Trump-Regierung andere Positionen als die gastgebende Bundesregierung und viele andere Staaten. Beim Klimaschutz steht die Trump-Regierung nach ihrem Ausstieg aus dem Klimaschutzabkommen von Paris isoliert da. Umso spannender findet Charles Kupchan, wie in Hamburg die Diskussion um den freien Handel laufen wird.
Trump came into office.
Trump trat sein Amt als Protektionist an. Doch bisher hatte er gebellt als gebissen. Wir wissen aber nicht, was noch kommt. Bundeskanzlerin Merkel will nicht einem G20-Treffen vorstehen, bei dem die Welt in Protektionismus zurückfällt.
Im Wahlkampf war Trump als Protektionist angetreten. Mittlerweile fordert er Fair Trade statt Free Trade. Sollte sich der US-Präsident in Hamburg zum freien Welthandel bekennen, könnte dies Bundeskanzlerin Merkel als Erfolg verbuchen. Auf ein deutlich größeres Interesse stößt in den US-Medien die erste Begegnung zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Putin. Auch wenn Trump eine gewisse Seelenverwandtschaft zu Putin verspürt, wird es wohl kaum dazu kommen, dass die beiden Arm in Arm durch Hamburg schlendern. Wegen der Untersuchungen rund um die Russland-Connection von Trumps Wahlkampfteam muss der US-Präsident vorsichtig sein, wie er Putin gegenüber auftritt. Hinzu kommen die jüngsten Konflikte zwischen beiden Ländern, in Syrien und in der Ukraine-Krise. Auch Trumps Besuch in Warschau vor dem G20-Gipfel dürfte Putin kaum gefallen haben. Nicht nur wegen Trumps Bekenntnis zur NATO, sondern mehr noch, weil Trump den mittel- und osteuropäischen Ländern künftig amerikanisches Flüssiggas liefern will, um sie unabhängiger von russischem Erdgas zu machen. Putins Freude über Trump im Weißen Haus dürfte mittlerweile Ernüchterung gewichen sein.
Also wieder eine Provokation aus Washington. Von dort hat sich Martin Ganselmeier gemeldet. Und das ist sicher kein gutes Vorzeichen für Hamburg. Nun also wieder ein Gipfel, diesmal der Gruppe der 20, also unter anderem der stärksten Volkswirtschaften. Nachdem ja das G7-Treffen in Taormina Ende Mai schon floppte, dürften die Aussichten für Hamburg entsprechend noch geringer sein. Denn die G7 verstehen sich als Wertegemeinschaft, teilen Überzeugungen. Und wenn es da schon nicht funktionierte mit Fortschritten, in der Flüchtlings- und Klimapolitik, in der Handels- oder Entwicklungspolitik. Warum sollte es dann ausgerechnet bei der Gruppe der 20 klappen, die ja lediglich ein Vernunftbündnis ist? Silke Tempel ist Politikwissenschaftlerin, arbeitet bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und ist Chefredakteurin der Zeitschrift für internationale Politik. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Pirott.
Frau Tempel, Donald Trump reist mit leichtem Gepäck nach Hamburg. Für ihn dürfte der G20-Gipfel keine große Sache sein. Dennoch, könnte es passieren, dass er sich da quer in den Weg stellt?
Das kann schon passieren. Also zumal bei Klimaschutz, wo eine Situation entstehen kann, in der 19 ja nicht ganz unbedeutende Länder, wenn man bedenkt, dass dazu China oder Indien gehören, also zwei Schwergewichte, gegen ein Land stehen, das kein Interesse daran hat, CO2-Emissionen zu reduzieren und das Gegenteil tut. 19 Länder aber sehr großes Interesse daran haben, dass genau das geschieht, weil sie existenziell davon betroffen sind.
Wenn sich die USA jetzt so kaum mehr für Weltprobleme interessieren, für Migration oder eben Klimaschutz und wenn da immer nur die Rechnung aufgemacht wird, was bedeutet das für amerikanische Jobs, dann wird ja eine Lücke frei. Sehen Sie jemanden, der diese Lücke besetzen könnte?
Es gibt eine ganze Menge, die Lücke besetzen. Also die Amerikaner interessieren sich natürlich schon für das, was global passiert, aber immer nur zumindest diese Administration, genau wie Sie es gesagt haben, unter dem Aspekt, was bringt uns das Engagement? Und da, wo die Lücke frei wird, haben wir ja schon gesehen, dass allerdings auch schon unter Obama im Nahen und Mittleren Osten, da gibt es dann eben einen Vorstoß von Russland, ob das so sehr zur Stabilität des Nahen Ostens beiträgt oder eben Saudi-Arabiens und des Iran. Bei allen Fehlern, die die USA da gemacht haben, das mag man bezweifeln. Und was zum Beispiel die Frage des Freihandels gegen Protektionismus betrifft, das hat man ja schon in Davos gesehen, als dann der chinesische Staatschef Xi Jinping hergegangen ist und gesagt hat, wir sind diejenigen, die jetzt die Champions des Freihandels sind. Wer hätte übrigens das mal gedacht von einer kommunistischen Regierung, oder?
Also heikel und heikel wird der Gipfel für Merkel ja auch, weil da ein ganzes Ensemble an Autokraten zusammenkommt, einer schwieriger als der nächste. Neben Trump auch Putin, Erdogan und Xi aus China. Wie viel Zündstoff steckt da drin?
Ja, eigentlich muss man ja mal sagen, wenn es nicht gerade der G7-Gipfel ist, wo wir in unserem eigenen kleinen Club sitzen mit der eigenen kleinen Wertegemeinschaft und jetzt festgestellt haben, auch wie Sie schon gesagt haben, dass da einer von den G7 jetzt nicht mehr so ganz doll bei der Wertegemeinschaft dabei ist, würde man ja sagen, das ist eigentlich eher das Normale. Wenn wir uns in der Welt umgucken, dann haben wir es halt nun mal nicht mehr hauptsächlich mit Demokratien zu tun, sondern mit autokratischen Herrschern. Und das ist etwas, was für uns in der Zukunft enorm interessant wird. Wie gehen wir mit ihnen um? Wo können wir ganz sachlich und interessengeleitet zusammenarbeiten? Und wo geht es zum Beispiel wirklich um Werte? Also beispielsweise, wenn es darum geht, den Nahen Osten zu stabilisieren und aufzubauen, dann ist es vielleicht nicht so gut mit Russland, weil die da ganz andere Vorstellungen haben. Also, dass da viele Autokraten sitzen bei der G20, das ist nicht so ganz erstaunlich. Wichtig ist, wo findet man gemeinsame Interessen? Und da sind ja schon zwei Felder. Also eines ist tatsächlich Klimaschutz. Das ist etwas, woran China und Indien enorm großes Interesse haben. Das andere ist eben jetzt nicht die Freihandelsregimes, die wir haben und die diese Länder oder einen großen Teil der Gesellschaft dieser Länder aus der Armut hervorgebracht haben, dann einfach zu beenden. Daran haben die kein Interesse und da kann man schon gemeinsam einen Grund finden.
Angela Merkel sagt ja, sie möchte gerne über Klimawandel sprechen, über Finanzmärkte, Handel, Strafzölle. Sie ist eine ganz klare Vertreterin von multilateralen Abkommen. Sie setzt auf eine demokratische, werteverpflichtende Einbindung. Aber was hilft das, wenn dann der halbe Rest der Welt mit der Hammermethode kommt?
Naja, wenn die CO2-Emissionen mit der Hammermethode reduzieren, dann habe ich nichts gegen die Hammermethode. Dann muss man sagen, dann kann man auch mit China ganz gut zusammenarbeiten. Hauptsache CO2 geht runter und wir erreichen irgendwie noch das 2-Grad-Ziel. Wenn es aber um ganz schwierige Sachen geht, eben wie zum Beispiel Migration, und mit Migration ist ganz tief verbunden, dass man Staaten auch stabilisieren muss. Deswegen sind jetzt auch einige afrikanische Regierungen und Organisationen mit dabei. Und stabilisieren heißt, dass man im Grunde genommen Regierungsformen aufbauen muss. Wir haben gesehen, mit den Diktaturen klappt es nicht so richtig, wenn die krachen zusammen, die sind am Ende nicht stabil. Das erfordert Migrationswellen oder eben auch Migrationswellen von Leuten, die sagen, in meinem Land komme ich hier keinen Zentimeter weiter, ich suche mein Glück in Europa. Und das ist ja etwas, was wir nicht so gerne sehen. Wir wollen das ja schon ganz gern kontrolliert halten. Da kracht es dann in der Tat, weil es da viel schwerer ist, einen gemeinsamen Grund zu finden und zu sagen, wie sieht denn die viel gepriesene Good Governance aus? Wie muss ein Regierungssystem denn aussehen, damit es einigermaßen stabil ist. Wäre doch ganz schön, wenn da sowas wie Teilnahme da möglich wäre. Und dann sind wir eigentlich beim Thema Nation Building oder Stabilisieren und Demokratisierung. Und das haben wir ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch nicht mehr so gerne.
Was heißt das denn jetzt insgesamt unterm Strich für uns? Sind wir am Ende einigermaßen allein zu Hause in dieser veränderten Weltordnung?
Nö. Wir sind nur anders zu Hause. Also wir sind alleine, blödes Wort, aber wir sind alleine zu Hause, was die USA betrifft. Das ist schon richtig, dass wir mit der Administration wirklich in vielen ganz entscheidenden Gebieten nicht wirklich richtig weiterkommen, aber dass wir sie, was Sicherheit und NATO betrifft, immer noch brauchen. Das ist einfach mal Tatsache. Das Zweite ist, dass wir jetzt darauf angewiesen sind, andere Allianzen, ist vielleicht zu viel gesagt, Partnerschaften, interessengeleitete Partnerschaften zu finden, mit denen wir Ziele erreichen können, die wichtig sind. Und wir haben gerade in der jüngsten Ausgabe nachgefragt, was sind denn die wichtigsten außenpolitischen Ziele der Deutschen? Da stand Klimawandel ganz oben. Also wie gesagt, wenn man das mit Autokratien erreicht, so be it, dann ist es halt so. Das sind natürlich nicht unsere Herzenspartner und Freunde, aber mit denen geht auch was. Das ist ein bisschen anstrengender. Das ist ungefähr so, als würde man nur noch auf Freundschaften und Bekanntschaften setzen, hätte keine eine enge Beziehung mehr. Aber ich glaube, mehr ist nicht drin. Aber allein sind wir am Ende nicht, weil allein sind, glaube ich, bei diesem Gipfel eher die Trump-Administration.
Silke Tempel, Politikwissenschaftlerin von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, vielen Dank. Was der G20-Gipfel unter diesen Vorzeichen also bringen kann, wir behalten es im Auge. Der US-Präsident jedenfalls könnte für einen Eklat sorgen, manch anderer auch. Und deshalb hat Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz im Vorfeld schon davon gesprochen, dass nun lauter reizende Herrschaften der Weltpolitik zu Besuch in die Hansestadt kommen. Einer dieser reizenden Herrschaften, also einer, der auch reizen kann, ist der türkische Präsident Erdogan. Und auf ihn gehen wir morgen genauer ein. Am Mikrofon für heute verabschiedet sich Barbara Pieroth.